Ich war vor anderthalb Jahren in Amerika und da haben die kaum noch vegan. Da steht überall plant-based. Das scheint dort besser angekommen zu sein. Und so scheint es dann auch hier in Deutschland zu sein. Der Begriff ist noch ein bisschen weniger negativ behaftet bei vielen Menschen. Manche wissen vielleicht noch gar nicht genau, was es bedeutet. Und wirkt ein bisschen hipper, ein bisschen cooler. Und deshalb, ein weichgespültes Vegan, würde ich schon sagen.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Stefan Fack und mit unserem heutigen Gast rede ich über Pommes, Burger und den schnellen Genuss. Entwarnung gleich zu Beginn, Ronald McDonald bleibt zu Hause, denn heute gibt's Fast Food mit Prinzipien und mit Charakter. Zu Gast ist Christian Cooper. Christian ist Mitgründer von Vincent, einer veganen Fastfood-Kette. Ich frage mich, hat eine vegane Kette überhaupt eine echte Chance? In einer Zeit, in der viele beim Wort vegan reflexartig die Augen verdrehen und wo die großen Player fast überall anzutreffen sind, bleibt also dran. Das Gespräch mit Christian zeigt, wie man trotz Gegenwind Haltung bewahrt, warum Systemgastronomie auch anders geht und was passiert, wenn man sich traut, gegen den Strom zu frittieren. Los geht's! Lieber Christian, hallo, servus. Ich freue mich sehr, dass du bei Food Fact zu Gast bist heute. Und auch wenn ihr das zu Hause nicht sehen könnt, wir sitzen heute in einem sehr, sehr kleinen Raum und zwar im Q-Club Tresorraum der Deutschen Bank. Und da habe ich mir gedacht, naja, zum kleinen Tresorraum, da passt vielleicht auch ein kleiner Snack. Lass uns doch mal probieren. Ich habe hier Produkte rund um Bucheckern. Kennst du das?
Sagt mir was.
Und was?
Nicht genug, um das zu erklären, glaube ich.
Okay, also Bucheckern sind die Früchte der Rotbuche. Das ist eine heimische Nuss und sie sind nahrhaft, sie haben ein nussiges Aroma. Viele haben mir gesagt, sie kennen das, weil sie im Wald als Kinder das gesammelt haben, geschält haben und geknabbert haben. Und ich fand das eigentlich eine witzige Zutat, die man so nicht am Schirm hat. Und ja, jetzt können wir entscheiden, es gibt hier ein Bucheckernöl. Ich mache das mal auf und tue das auf den Teller.
Das hört sich interessant an.
So, nicht zu wenig. Du kannst aber auch die Buchecker pur probieren.
Das würde ich auch machen, tatsächlich.
Die sind dreikantig. Wenn sie wachsen, sind sie stachelig. Und sie sind schwach giftig. Und damit verabschiede ich mich jetzt schon wieder von dir.
Vielen Dank.
Nee, wenn sie unbearbeitet sind, sie sind also jetzt hier bearbeitet, geröstete Müsli, Salaten und Suppen. Was sagst du?
Also, hat ja was von Mandeln so ein bisschen. Ich finde es lecker. Ich bin ein großer Fan von solchen Sachen. Und ich glaube, das ist zum ersten Mal, dass ich das probiere. Und ich würde es wieder machen. Bin gespannt auf das Öl. Also das kann ich mir ganz gut vorstellen. Salz und Pfeffer. Und dann geht es ab. Das schmeckt gut. Also das würde ich kaufen, auch wenn ich befürchte, dass es nicht unbedingt günstig ist.
Ja, das ist jetzt eben Feinkostqualität
ja.
Und das klingt auf jeden Fall schon mal teuer, aber wenn man jetzt so ein Dinner hat und man möchte jemanden beeindrucken.
Ja, also finde ich gut. Ich habe von Bucheckern nie gehört. Also ich habe von Bucheckern gehört, aber ich wusste nicht, dass es sie verarbeitet gibt.
Ist das ein Artikel, eine Zutat, die du dir bei Vincent vorstellen könntest? Also könntest du sagen, oh, jetzt machen wir einen Bucheckern-Burger.
Nein, das kann ich mir momentan nicht vorstellen. Du hast es selber schon gesagt. Es ist Feinkost und ich will uns nicht als Feinkostladen bezeichnen. Also wir setzen schon auf qualitativ hohe Maßstäbe in Sachen Zutaten, aber Feinkost sind wir nicht und das würde nicht unbedingt passen im Moment. Auch wenn wir gerade am 1. April mit einem Trüffelburger und Trüffelfries, also auch ja ein bisschen in die Richtung zumindest gehen, aber im Moment sehe ich das nicht.
Es ist wahrscheinlich auch von der Zutat her relativ teuer und ich denke auch, das ist wahrscheinlich ein recht preisgetriebenes, ne, Modell auch.
Ganz genau, also über die Jahre wurde es sowieso schwerer, Geld zu verdienen in der Gastronomie, zumindest bei uns. Und die Lebensmittelpreise sind hochgegangen und da muss man schon gucken, wie die Kalkulation noch passt. Und das mit dem Trüffel jetzt bei uns als Special, selbst das ist kalkulatorisch schwer abzubilden, aber wir wollten es einfach mal ausprobieren, wie auch unsere Gäste darauf reagieren.
Wie entstehen denn bei euch neue Ideen für die Menükarte? Ist das eher was Spontanes im Alltag oder habt ihr da gezielte Prozesse?
Also gezielte Prozesse kann man eigentlich nicht von sprechen. Da sind eher so Inspirationen, die ich habe oder meine Kollegin, die mit in Verantwortung ist bei mir neuerdings. Wir hatten einen Wechsel in der Geschäftsführung und das ist eigentlich eher so Try and Error. Also wir gucken auch ein bisschen natürlich, was der Trend so sagt. Gleichwohl haben wir auch so eigene Geschmäcker, aber versuchen auch immer so ein bisschen basic zu bleiben, weil mein großes Vorbild, sage ich mal, Unternehmensvorbild, wie man es was macht, gastronomisch war In-N-Out aus Amerika, auch wenn die kein einziges veganes Produkt auf der Karte haben. Und die kommen aus einer ganz tiefen Simplicity und das hat mich immer beeindruckt. Und ich wollte mal ein Unternehmen kreieren, was nicht verkopft und sich verkompliziert, sondern simpel ist. Und so möchte ich auch gerne The Vincent aufstellen.
Das heißt, wie gehst du dann mit Trends um? Sind die dann für dich eher ein Störfaktor?
Das ist eine gute Frage. Trends sind für mich kein Störfaktor, natürlich nicht, weil es nun mal ein Trend ist und Leute bewegt. Aber ich glaube, wir hatten im Vorgespräch auch schon mal miteinander darüber gesprochen, ohne dass die Leute das jetzt wissen können. Aber ja, es ist natürlich so, dass wir jetzt nicht wild auf jeden Trend aufspringen und auch nicht aufspringen können. Und ein paar Trends kann ich auch nicht nachvollziehen. Da bedürfte es dann jemand anderen in Verantwortung, der da mitmacht. Und natürlich versuchen wir hier und da, sagen wir mal, vor der Welle der Zeit zu bleiben oder auch mit ihr zu schwimmen. Aber wild jeden Trend hinterherrennen, das machen wir nicht, nein.
Welche Trends zum Beispiel hast du gesagt, okay, die mache ich auf gar keinen Fall mit oder das finde ich doof?
Vielleicht wirtschaftlich dann nicht ganz so klug von mir, aber die Dubai-Schokolade, das zum Beispiel, das habe ich nicht gesehen bei uns.
Und vegan? Veganismus, ist das ein Trend, wo du sagst
ja,
so,
ja, für mich nicht. Für mich ist es kein Trend. Veganismus ist kein Trend. Also kann man ja auch in den Zahlen belegen sozusagen, dass es kein Trend ist, sondern eher eine Bewegung. Und da ich selber schon mich umtreibt das Thema seit 16 Jahren. Ich bin selber zu 99% vegan seit 14 Jahren oder 13 Jahren. Und denke, das war unser erster Hashtag bei Vincent vor 10 Jahren. Vegan is not a trend. Dass das eher eine Entwicklung ist, die immer auch bumpy ist, so ist das mit Entwicklungen. Aber im Grunde genommen können wir hier nicht mehr vom Trend sprechen.
Jetzt habt ihr ja euren ursprünglichen Namen, Vincent Vegan, abgelegt. Hör ich da jetzt raus, dass das vielleicht auch einige Kunden abgeschreckt hat, dass da vegan im Namen steht?
Das war zumindest eine Vermutung von mir. Das Thema wir haben es im letzten Jahr im Juni gemacht, 2024, und das Thema lief schon anderthalb Jahre bei mir im Kopf, weil ich das hier und da mitbekommen habe, dass Leute die Barriere erstmal gar nicht gehen wollten und die Leute, die Barriere genommen haben, die kritisch waren, die konnten wir überzeugen. Und außerdem habe ich mitbekommen, dass viele Leute sowieso gesagt haben, lass uns zu Vincent gehen und nicht mehr Vincent Vegan gehen. Und dann war es ein längerer Prozess mit der Entscheidung, aber dann stand für mich fest, auch im Zuge dessen, dass wir unsere Strategie ein bisschen ändern. Also wir gehen eher so aus Einkaufszentren, in denen wir waren, raus und versuchen in einer Reisegastronomie Fuß zu fassen. Und da ist es so, und da haben wir das Beispiel in Bremen gehabt, wo wir eröffnet haben vor einigen Monaten, dass das schon wirklich gezogen hat, dass da Leute halt reinkommen. Wir betrügen sie natürlich nicht, aber sie gehen rein, bestellen, merken dann, dass es vegan ist, haben es aber bestellt, essen es trotzdem und sind begeistert. Und das habe ich selber erlebt. Und das hat mir gezeigt, dass die Entscheidung richtig war, auch wenn wir aus der Nische heraus, aus unserer Bubble mit unseren Followern, kam viel Kritik auch. Also die gesagt haben, ihr versteckt euch, ihr wollt nicht mehr vegan sein und so. Aber das ist natürlich nicht so. Das ist sogar eher das Gegenteil, weil wir noch mehr Leute erreichen wollen. Und das habe ich auch versucht zu erklären. Aber das stößt nicht bei jedem auf Verständnis.
Naja, weil Veganismus natürlich auch für viele eine Lebenseinstellung ist. Und ich erinnere mich hier ums Eck, die damalige Vegans-Filiale, die wurde ja mit rohen Eiern beschossen und Tomaten. Also das ist aber dadurch natürlich umgekehrt auch ein Thema, was sehr, sehr polarisiert. Ist es weiterhin so oder würdest du sagen, das ebbt ein bisschen ab?
Das hat abgeebbt, aber in Zeiten, vor allen Dingen seit Corona, dass es noch weniger grau gibt, sondern fast nur noch schwarz und weiß, ist es eher so, dass sich da die Fronten noch ein bisschen hier verhärtet haben. Wir kriegen immer noch hier und da Hass, auch Hassmails und Hassnachrichten, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil meine Devise, und das versuche ich auch meinen Leuten mal mitzugeben, ich bin nicht unbedingt tief in dieser Bubble drin, gesellschaftlich, weil ich habe auch Freunde, die ganz normal in Anführungszeichen leben und Fleisch essen, und mit denen rede ich ganz normal weiter. Ich erzähle denen nur, wenn sie mich fragen, was ich tue und warum ich es tue. Und es gibt einfach wenig Argumente, dann auf der anderen Seite zu sagen, du bist verrückt, sondern ja, okay, wenn ich so denke, verstehe ich's. Und einfach auf Augenhöhe begegnen. Und du sagst, es ist eine Lebenseinstellung, das ist für viele Leute so. Und ich bewundere die Leute auch, die da 100% reingehen. Das tue ich mit meinem Unternehmen auch. Ich betreibe Aktivismus mit dem Unternehmen, ist meine Meinung. Aber ich bin nicht ganz so verbissen, weil ich glaube, erstens schotte ich meine Seele da ein bisschen vorab, das immer wieder anzugucken, was passiert auf der Welt. Und zweitens bringt es nichts. Ich glaube, mit Hass und sagen wir, dunklen Gedanken auch in die Richtung reichst du nichts. Du musst da auch ein Lichtwesen sein und Vorbild sein. Also, und das versuche ich zu tun.
Jetzt steht ja überall drauf, pflanzenbasiert oder auf Pflanzenbasis. Ist das ein Weichspüler, der funktioniert?
Ja, leider ist das ein Weichspüler, der, glaube ich, funktioniert. Das ist auch wieder so ein amerikanisches Ding, glaube ich. Ich war vor anderthalb Jahren in Amerika und da haben die kaum noch vegan überhaupt irgendwie, also vegan oder sowas. Da steht überall plant-based und das scheint dort besser angekommen zu sein. Und so scheint es dann auch hier in Deutschland zu sein. Der Begriff ist noch ein bisschen weniger negativ behaftet bei vielen Menschen. Manche wissen vielleicht noch gar nicht genau, was es bedeutet. Und wirkt ein bisschen hipper, ein bisschen cooler. So habe ich den Eindruck, zumindest für die Leute, die ne, neu mit dem Thema sich befassen. Und deshalb, ja, ein weichgespültes Vegan, würde ich schon sagen.
Wenn ich jetzt in eure Filialen reingehe, sehe ich natürlich auch Begriffe wie Cheese mit Z, ja, Fleisch mit V vielleicht oder No Beef. Braucht man das oder verwirrt das die Leute eher?
Wir müssen die Begriffe tatsächlich auch rechtlich ein bisschen umschreiben. Wir hatten ein paar Probleme mit den Namen tatsächlich, deswegen haben wir auch eine komplette Menüumstellung im Februar gemacht. Da hatten wir solche Namen wie Veganizer und Vegsack und sowas. Und da konnten die Leute, gerade die, die uns in Bremen, der Normalverbraucher, sag ich mal, besuchen oder in Hamburg, die konnten diese Namen teilweise gar nicht aussprechen. Und das mussten wir vereinfachen. Und dementsprechend haben wir die Namen eigentlich so übernommen, wie es sie gibt und nur versucht, natürlich rechtlich auf der sicheren Seite zu sein und sie nicht genauso zu nennen.
Jetzt hast du mir im Vorfeld ganz stolz erzählt, ihr arbeitet mit Beyond Meat zusammen. Das ist eine Marke, die mit ihren Burgern ja regelmäßig Testsieger ist bei Stiftung Warentest, wenn es um den Geschmack geht. Wenn es um das Thema Clean Label geht, ist es ja weniger der Fall. Ne? Also da liest man ja immer wieder, dass eben Beyond Meat Mineralölbestandteile hat, dass eben genau diese Bestandteile stark erhöht sind, dass sie Hefeextrakt hatten. Wie ist es denn? Ist Clean Label für euch kein Thema?
Also Clean Label ist natürlich für uns ein Thema, wenn es sich weiterentwickelt und das benutzt wird, um auch den Veganismus in eine Ecke zu bringen, wo er gar nicht ist, weil auch wir machen Fast Food und wir sagen niemandem, das sollst du 7 Tage die Woche essen. Und wir müssen nicht darüber sprechen, was Leute, die diese Zutatenliste auseinander pflücken, ich könnte dir 10 Leute nennen, die mich damit konfrontiert haben und 9 davon haben sonst noch nie eine Zutatenliste gelesen, aber nur die gelesen, weil sie das finden wollten. So, und ich verstehe den Punkt und Beyond Meat ist ja sogar da dran. Die haben ja schon, das ist ja schon die 3. Rezeptur und bald kommt noch wieder eine neue, wo noch weniger drin ist. Ich kann diesen Punkt nicht hundertprozentig ernst nehmen, weil man muss es nicht jeden Tag essen. Es gibt auch keine Beweise, die langfristig irgendwelche Schäden bei dir verursachen. Im Gegenteil, die gibt es eher auf der Fleischseite, wenn ich das so sagen darf. Und wie gesagt, würde ich niemandem empfehlen, ständig bei uns zu essen, sondern das als, ja, als Cheat Day oder sowas zu nutzen und sich mal was zu gönnen und das dann auch noch diesen Kick aus, was weiß ich, Fast Food dann auch einfach rein pflanzlich zu bekommen.
Aber ist das was zum Beispiel, wo du dich mit beschäftigst, zum Beispiel mit der Zutatenliste bei McDonald's oder bei Burger King, dass du sagst, oh, die haben jetzt hier das und das und das und das haben wir nicht?
Nein. Also ich beschäftige mich nicht mit der Zutatenliste, was sie für vegane Produkte haben, die gucke ich mir an. Ja, ich gucke ja natürlich auch die Sachen an, die wir einführen, ist ja klar. Und dann entscheide ich, können wir das machen oder nicht. Und wir sind sogar parallel, haben wir das eine oder andere Side-Projekt mit anderen Lieferanten, die dann quasi versuchen, das so clean wie möglich zu machen. Also und ich selber privat, guck mal, ich bin 44, mein Körper ist anders als vor 20 Jahren. Ich achte extrem auf meine Ernährung seit diesem Jahr. Kein Alkohol mehr, kein Gluten gerade, kein Zucker, kein Koffein. Und ich esse trotzdem bei uns ab und zu.
Nur mehr Bucheckernöl.
Nur Bucheckernöl, genau. Was ich damit meine, ist, ich muss darauf achten und ich werde einen Teufel tun, da jetzt nur irgendwie Müll bei uns auf die Karte zu nehmen. Aber gleichzeitig, wie gesagt, bin ich da, das muss man immer so im Kontext auch sehen. Und ich halte das, ich fühle mich danach nicht schlecht, wenn ich das esse und mir geht's gut und genau, also ich bin das beste Beispiel, auch gesundheitlich, was der Veganismus macht. Hättest du mich vor 10 Jahren gesehen, dann war ich ganz anders in der physischen, im physischen Erscheinungsbild.
Das kann man googeln, ne, Leute? Also
ja,
da gibt es also, Bilder im Internet.
Nee, es ist auch, wie ich mich fühle. Genau. Aber genau, so viel zu den Zutaten dann, ja.
Aber ich möchte das so nicht. Eng? Jetzt bleibt es trotzdem nochmal bei dem McDonalds-Beispiel. Ja. Weil hätte ich eine vegane Fastfood-Kette und ein McDonalds bringt jetzt raus, keine Ahnung, einen Shrimps-Snack mit einem veganen Chili-Mayonnaise Aufstrich dazu, dann würde ich mir denken, scheiße, warum haben die das, warum habe ich das nicht? Oder ist das nicht so, dass du dir das...
Ach so, von daher kommst du, ja, ich meine, klar, also da guckst du schon manchmal, wir heben uns halt insofern ab von McDonald's und Co., dass wir, ich würde behaupten, qualitativ hochwertiger sind, sehr, sehr doll qualitativ hochwertiger, würde ich behaupten, und hier und da auch größere Portionen haben, natürlich, und da gucken wir schon, was die machen, aber wir lassen uns jetzt nicht von denen, weil wir was anderes machen, halt einfach. Und wir haben ja schon viel versucht auch bei uns. Wir hatten echt schon sehr viel versucht. Also Fischburger über Fish and Chips und es läuft halt nicht alles. Und ob die Leute gerade Bock auf, du meintest ja auch vegane Shrimps wahrscheinlich, ne? Mhm. Ob die da jetzt gerade Bock auf haben, kann ich schwer beurteilen. Aber manchmal gibt es das auch überall schon in irgendeiner Form. Also, und nochmal dann zurück zu meinem eingangs gesagten, dass wir ein bisschen Simplicity wollen, gucken wir da eher, dass wir die Basics gut machen und dann immer mal wieder was Schönes Neues machen. Und aber wenn McDonald's ein geiles Produkt macht, was super läuft, dann muss man natürlich mal gucken, wie man das noch besser hinkriegt.
Klar. Und umgekehrt, hast du das Gefühl, die kupfern auch bei euch mal ab?
Das glaube ich nicht. Also McDonald's ist weiterhin, wenn die einmal hüsteln am Markt, dann bewegt sich das ganze Ding. Und für die McDonald's-Unternehmung, wie es aufgezogen wurde, kann man ja nichts als in awe sein, ne? Also wie sie es gemacht haben, wenn man rein kapitalistisch, rein unternehmerisch drauf guckt, was sie dann natürlich verarbeiten, wie auch immer. Ich meine, selbst die Pommes, bei uns ist Kartoffeln, Rapsöl noch dran, sonst gar nichts. Aber bei deren Pommes ist ein bisschen mehr drin. So, und apropos Zutatenliste. Mm. Weil die Zutatenliste von den 10 Leuten, die sie mir dann vorgelegt haben, was bei Beyond drin haben, die gehen immer zu McDonald's essen. Also es macht immer wenig Sinn. Aber genau, zu viel zu McDonald's, also da können wir einfach, die gucken. Ich glaube nicht, dass sie bei uns gucken und denken, oh Mann, die machen das geil, sondern die denken, ja, macht ihr mal euren Kram und wir bewegen den Tanker weiter.
Ich muss es jetzt trotzdem fragen, weil es ist wirklich eine Kindheitsfrage. Also ich gehe natürlich nicht zu McDonald's, aber was ich mitbekomme ist, es kommt ein neuer Schlumpffilm raus und zack, schon habe ich das Kindermenü mit den Plastikschlümpfen dazu gratis. Ist das was, was dir taugen würde, wo du sagen würdest, ah, sowas hätte ich auch gern für mich? Und falls ja, was wären denn dann so die Figuren oder die Partner, die du da gerne im Boot hättest?
Ja, das ist tatsächlich ganz interessant, diese Verbindung mit anderen Unternehmen oder mit anderen Events, die dann passieren. Oder ich kann mich auch erinnern an diese Happy Meals mit irgendwelchen Figuren, mhm, und die ja auch irgendwie gute Gefühle dann auslösen. Und sowas haben wir schon auch mal überlegt.
Aber gibt es in der veganen Szene so ein veganes Schneewittchen im Plastik?
Genau, da sind wir nämlich schon, ne? Also das müsste dann ja in irgendeiner Form auch passen. Also wir können ja verschiedene Kooperationen machen mit, ja, keine Ahnung, mehr Peter C. Shepard und hast du nicht gesehen, das sind dann immer Leute aus der Branche, hätte ich fast gesagt. Aber so mit Disney oder so solche Kooperationen, ich meine, McDonald's, die sind wahrscheinlich da so hoch mit vernetzt, dass sie quasi noch bevor der Film gedreht wird, schon wissen, der kommt in 3 Jahren und dann müssen wir planen, dass da ein Spielzeug auf den Markt kommt. Und aber grundgenommen könnte ich mir sowas gut vorstellen, aber es muss so passen. Es wird wahrscheinlich eher so ein Holzspielzeug sein aus nachhaltigem Holz, wie auch immer. Also eher in die Richtung.
Es gibt ein ganz tolles Projekt, Schoko Wunder. Das sind so Überraschungseier aus einer ganz dunklen veganen Schokolade. Und da drinnen sind handbemalte Steine aus Kooperativen aus Afrika. Und das sind total hübsch. Also vielleicht mal so als kleiner Input.
Das finde ich jetzt zum Beispiel total interessant. Das würde ich mir mal angucken, wenn du da irgendwie mal...
Ja, gebe ich dir mal einen Link. Super gerne. Ja. Jetzt haben wir so viel über diese ganze alternative Fastfood-Szene gesprochen. Gibt es da Dinge, die du kritisch siehst, wo du sagst, genau das möchte ich anders machen? Abgesehen jetzt natürlich vom Fleisch.
Okay, das ist gut, dass du das noch rausklammerst, weil sonst hätte ich da natürlich was gesagt. Ansonsten natürlich würde ich einiges versuchen, anders zu machen. Das fängt bei den Verpackungen an und da sind wir auch dabei. Auch wenn wir so, sagen wir, biologische und teilweise abbaubare Verpackungen, nachhaltige Verpackungen haben, sehe ich da schon ein großes Thema in Sachen Müll. Dann sehe ich ein großes Thema in Sachen, was weggeschmissen wird. Also da sind wir relativ gut dabei. Also weil wir wieder zurück Simplicity wenig Zutaten haben und sehr wenig eigentlich auch wegschmeißen im Verhältnis. Ich sehe das aber bei Kollegen und Kolleginnen, das ist einfach katastrophal. Und da sehe ich Themen, also quasi Verpackung, Müll, was weggeschmissen wird, Essen, was weggeschmissen wird, was vielleicht andere Leute irgendwie, ja, verwenden können. Und dann das Thema, ja, Gesundheit ist für mich auch ein Thema. Also auch wenn ich Fastfood verkaufe, ich behaupte immer, es ist nicht wissenschaftlich belegt, aber wenn Fastfood, dann mach es vegan, so, dann ist es, also ich fühle mich auf jeden Fall besser als wenn ich Bones esse, als ich früher bei McDonald's gegessen habe. Ist einfach so. Also es ist Fakt. Und das würde ich schon behaupten, aber es ist natürlich schon gesundheitlich auch ein Thema. Und ich glaube, in Zukunft wird es noch mehr Thema sein, dass Leute sich irgendwie, du siehst ja diese ganze Entwicklung in Sachen Gesundheit, healthy, und da müssen wir auch mal hindenken, irgendwann mal, dass sich Leute quasi das Essen zusammenstellen über die Zutaten, über die, was drin ist. Also sie sagen, ich möchte kein Gluten, ich möchte das nicht. Was bleibt dann über? Der Salat, okay, dann nehme ich das und das und das. Also ich glaube, dass es eher in diese Richtung geht, Richtung Individualisierung. Und das könnte spannend sein. Und das finde ich auch ein Punkt bei McDonald's und Co. Das sieht man ja in Amerika. Das ist teilweise einfach, die Leute zu viel fressen, wenn ich das so sagen darf.
Ich überlege schon die ganze Zeit im Hinterkopf, ob ich dir diese Frage stellen soll. Ich stelle sie jetzt einfach. Ne? Du hast ein sehr visionäres Konzept jetzt skizziert, bereits umgesetzt. Und wenn du über Individualisierung redest, dann ist das ja auch schon wieder ein Stück weit deiner eigenen Zeit voraus. Ne? Und gleichzeitig, wenn ich mir die Gastroszene anschaue, in Berlin, in Hamburg, in den Großstädten, das sind ja tausende Restaurants, die jedes Jahr schließen und jedes Jahr wieder aufmachen. Du hast vorhin gesagt, du bist 42. Gibt es da auch so Momente, wo du sagst so, ups, ich könnte ja vielleicht auch scheitern?
Ich bin 44 übrigens, nicht 42.
Soll ich nochmal stellen, die Frage?
Nee. Nein, Quatsch. Also zumindest aus meiner Sicht nicht. Oh ja, die gibt es. Die gibt es eigentlich regelmäßig, also vor allen Dingen seit Corona. Nicht unbedingt, dass ich zweifle, dass das Konzept nicht funktionieren wird, aber es gibt Existenzängste, es gibt Ängste, dass es nicht so läuft, wie man das möchte, so natürlich. Und vor allen Dingen ist es schwierig, die Emotionen einzuordnen von einem High zu einem Low, zu einer Schließung, zu einer Öffnung, das so den Erfolg und den Verlust gleich zu sehen. Ne? Weil es ist beides ein, sagen wir mal, ein weder ein Freund noch ein Feind, es passiert einfach. Und das ist schwer zu verarbeiten teilweise, und da arbeite ich auch hart an mir selbst, damit ich irgendwie auch als Führung in diesem Unternehmen den klaren Kopf bewahre und vor allen Dingen positiv vorangehe. Aber das ist ein großes Thema. Ich habe eine Familie mit zwei kleinen Kindern und ich habe keine Angst davor, dass das scheitert, weil ich dann irgendwie, ja, sozusagen keine Existenz mehr habe. Ich würde mir dann wahrscheinlich eine neue aufbauen. Ich habe eher Angst darum, um das Konzept als solches, und dass ich mir eingestehen müsste, dass es nicht funktioniert hat mit veganem Fastfood, gleichwohl wissend, dass es irgendwo auf der Welt irgendwo funktioniert. Aber wir haben Leute, die daran glauben, auch bei uns in der Gesellschaft, also in der Gesellschaft, in unserer GmbH-Gesellschaft. Und deshalb mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen, aber wir haben die letzten Jahre sehr viele Probleme auch gehabt in einigen Stores und haben das auch immer noch und sind gerade, wie gesagt, auch mit dem Namenswechsel und dem Strategiewechsel und der Rückkehr auch mit einem Foodtruck irgendwie auch in einer Transition-Phase, die auch gerade offen gesprochen Geld kostet. Also ich komme jetzt nicht zu dir hin und sage, wir sind ein hochrentables Unternehmen. Aber wir haben seit einem halben Jahr eine gute Entwicklung und schaffen es, die Umsätze mit den Kosten noch mehr anzugleichen und auch Umsatzwachstum zu verzeichnen im Gesamten. Und dazu gibt es ein paar aussichtsreiche Projekte und wir haben ein paar gut laufende Shops. Und daran muss man sich hochziehen. Aber deine Frage nochmal abschließend zu beantworten, ist immer dabei, Existenzangst. Ist heute Morgen noch dabei gewesen. Also ich habe heute Morgen schon ein paar nervige Themen gehabt. Deswegen bin ich auch nochmal, ich musste gerade nochmal durchatmen, weil es ist, manchmal ist dieser Switch schwer. Also von operativem Geschäft irgendwie, keine Ahnung, da noch was zu regeln, hinzu, du musst das Unternehmen weiter voranbringen und auch die Lust hier entwickeln, das zu tun. Weil wenn ich jetzt keinen Glauben daran hätte, würde ich auch nicht vor dir sitzen, so, dann würde ich mich gar nicht trauen. Aber ich glaube daran und ich glaube, so gehe ich einfach voraus.
Na gut, ich war mal bei einer Hexe, die hat mir gesagt, als ich mit dem Thema Angst vor dem Scheitern kam, da hat die zu mir gesagt, ja, mit dem Scheitern beschäftigen wir uns erst, wenn es soweit ist. Jetzt arbeiten wir mal am Erfolg. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Umgekehrt finde ich halt immer wieder, es ist ein Tabuthema, über das keiner spricht und offen, ja, und über das natürlich auch keiner öffentlich nachdenkt. Du nennst nicht den Food Truck. Warum? Ist der Food Truck so eine nostalgische Nummer? Du hast ja begonnen im Food Truck. Ist das vielleicht auch so eine letzte Ausweg? Ne? Wenn jetzt alles nichts hilft, dann gehe ich zurück in den Food Truck. Also wie ordnet sich der ein?
Also nein, um das nochmal in Kontext zu sehen, der Food Truck ist zurück. Vor allen Dingen auch aus Marketingzwecken, möchte ich sagen. Und das ist auf gar keinen Fall, ich gehe jetzt wieder zurück, um das ist der letzte Strohhalm. Weil wie gesagt, wir haben sehr gut laufende Shops und Projekte, die quasi bald kommen, die dann hoffentlich auch genauso gut laufen. Also wir stehen besser da als vor einigen Jahren, auf jeden Fall. Und der Truck ist einfach nochmal dazu da, um, ja, wir haben halt gemerkt, dass wir durch die Einkaufszentren und so auch einen gewissen Coolness-Faktor, einen gewissen Glanz verloren haben, sag ich mal. Und so ein bisschen streetiger wieder sein wollen. Und auf den Festivals, du kannst es dir nicht vorstellen, was dort los ist bei uns. Das ist wirklich irre. Und der Foodtruck ist sogar noch gebrandet mit Vincent Vegan. Und das mache ich auch ganz bewusst überhaupt nicht neu, abgesehen davon, dass es mehrere tausend Euro kostet, das zu machen. Aber das Wrapping. Aber ich finde es auch irgendwie nostalgisch, da nochmal aufzutauchen. Und die Leute sind sowas von begeistert, wenn wir beim Hurricane Deichbrand, wo wir früher schon waren, jetzt wieder auftauchen. Das ist wirklich, hat uns nochmal einen Boost gegeben, auch wie wir so wirken nochmal. Und ich glaube, das ist eher der Grund, um die Marke nochmal so ein bisschen zu schärfen.
Das heißt, es ist eigentlich gar nicht betriebswirtschaftlich, es ist eher ein Nebeneffekt, aber es ist eher als Markenbotschafter.
So würde ich das im Moment sehen, ja. Wenngleich wir sogar mit dem Foodtruck Geld zu verdienen in einem Jahr. Aber das war nicht der initiale Faktor. Der initiale Faktor war eher, die Marke nochmal wieder nach vorne zu bringen und ein bisschen streetfootiger zu machen und auch nochmal das Wissen, was wir von früher hatten, zu verwenden, einfach um auch dadurch in die Expansion zu gehen.
Aber ist das ein Bereich, der in den letzten Jahren zugenommen hat? Ich habe das Gefühl, diese Trucks stehen jetzt überall, auf jedem Markt, wo du hingehst, ja, steht schon so ein Truck. Ist das noch ein Thema, was Leute begeistern kann?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Szene boomt gerade auch hier und da. Also vor allen Dingen im Süden Deutschlands, in München. Das ist krass. Also was die auch an Catering-Aufträgen haben, da die Trucks, und da fahren viel mehr als zum Beispiel in Hamburg. Und die Szene, die ist wieder voll da. Oder ich weiß gar nicht, ob sie mal weg war, aber als ich 2014 angefangen bin, waren wir der erste Truck Hamburgs oder der zweite. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, der erste vegane Foodtruck Deutschlands. Und dann war ja wirklich 3-4 Jahre ging das steil hoch. Und da war es nur schwer, die Kosten zu managen, muss ich sagen. Aber das ging wirklich steil hoch. Und dann haben wir mit den Shops angefangen, also ich nenne sie ja Shops, in den Einkaufszentren und Co. Und hatten da auf einmal sind da dort geflogen wirklich. Das lief wirklich richtig gut. Und da hatten wir uns vor Corona schon entschieden, den Truck erstmal beiseite zu nehmen oder nicht mehr zu machen. Und dann kam Corona und ich glaube, da hat sich die Foodtruck-Szene auch wieder nochmal neu erfunden und quasi nochmal Luft geholt und jetzt sind die, glaube ich, voll dabei. Also,
was ist so der konzeptionelle Unterschied zwischen dem Truck und dem Store? Atmosphärisch vielleicht, logistisch, aber vielleicht auch, was den Kontakt der Gäste betrifft?
Ja, es ist alles ein bisschen rustikaler, würde ich sagen. Also die Karte ist natürlich nicht so wie in den Shops, die ist viel kleiner. Da haben wir 2, höchstens 3 verschiedene Burger und 1-2 verschiedene Fries und 5 Dips und keine Getränke. Da hauen wir also wirklich nur Essen raus. Und ja, die Stimmung ist eine andere, ne? Also die Leute, also selbst wenn sich eine Schlange bildet und es dauert mal länger, dann machen die Party in der Schlange und wir hören Musik im Truck und es ist super anstrengend, dort zu arbeiten. Also ich habe es jetzt ja zwar letztes Jahr nicht gemacht, aber ich kenne das von meinen Kollegen auch. Aber es macht auch wahnsinnig Spaß. Und dann versuchen wir auch immer, die Leute, die dann auf dem Truck arbeiten, auch noch irgendwie besondere Wünsche bei den Festivals, wenn sie irgendjemanden sehen wollen, versuchen wir das so zu machen, dass die es können. Also das ist eher ist einfach rustikaler, ein bisschen, ja, weniger Franchise, mehr Individualität. Gleichwohl wird jeder Burger, den du beim Deichbrand und Hurricane isst, hoffentlich immer gleich gut schmecken. Ja, das ist schon das Ziel.
Stichwort Franchise. Also ich möchte jetzt so einen Truck oder einen Store unter Vincent betreiben. Was mache ich da? Kann ich das überhaupt?
Das kannst du. Franchise-Partner suchen wir auch gerade. Bin in losen Gesprächen mit einigen Leuten, aber im Moment scheint es so auch noch, dass die Leute etwas zurückhaltender sind. Auch, ich weiß nicht, ob es unser Konzept ist oder ob es das generelle wirtschaftliche Umfeld ist. Aber wir suchen Partner und die können sich auf der Webseite bei uns anschauen, was es so bedarf, im Grunde genommen. Und dann entweder eine schnelle Anfrage stellen, einfach eine E-Mail schreiben oder ja, so einen Bogen ausfüllen, wenn es wirklich ernst sein soll. Der dauert ein bisschen länger, aber dann würden wir sofort in Kontakt gehen.
Aber das heißt, ich kann jetzt nicht einen Truck mieten. Ich müsste gleich selber einen Truck bauen oder einen Store bauen.
Nee, also wir haben natürlich hier und da sogar auch Standorte, für den wir keine Betreiber haben, wenn wir ihn nicht selber machen, den Standort. Dann hätten wir also vielleicht in Stadt X einen Standort, aber noch keinen Franchise-Partner oder umgekehrt. Das hatten wir gerade in München, dass wir keinen Store hatten, aber einen Franchise-Partner. Dann haben wir zusammen mit ihm den Standort gesucht in München. Und Foodtruck ist auch sehr interessant. Also da bin ich offen für Anfragen, weil da gibt es noch so viel Potenzial und da würde ich quasi auch den oder wir den Truck besorgen und der könnte gemietet oder geleased werden und dann könnte es einfach abgehen, ja.
Das geht ja eigentlich sogar als Nebenjob, ne?
Das ja, und da habe ich auch wirklich mit Leuten schon gesprochen, dass, und ich sage denen mal, ich verstehe gar nicht, also mach ruhig den Truck im Moment, also weil ein Store, ich würde einfach mit dem Truck auch mal anfangen, weil du hast weniger Risiko, so ein Leasing oder so eine Miete kannst du auch auf ein Jahr beschränken oder zwei oder so ein Leasing auf 5 Jahre und du hast nicht die Kosten, es hat viele Vorteile, aber so ein Foodtruck-Business ist halt nochmal ganz anders auch, es ist wesentlich komplexer und du musst flexibler sein und das ist im Winter natürlich auch nochmal eine andere Nummer, also es hat auch seine Nachteile, aber so könnte man bei uns den Einstieg schaffen zum Beispiel.
Wie viel Freiheit habe ich denn da, wenn ich dann den Truck mir tatsächlich anmiete? Also könnte ich dann meine Burger mit dem Bucheckernöl zum Beispiel beträufeln? Oder nein, willst du dann kommen und sagen, nee, das geht gar nicht?
Da würde ich kommen, nee, das geht gar nicht. Also das ist schon sehr standardisiert. Wenngleich wir jetzt, wie gesagt, wir haben einen Partner, demnächst zwei. Und mit dem einen Partner, der hat auch schon, dahin gehen wir halt auch so im Austausch mit ihm. Wenn der sagt, das und das finden wir gut, wollt ihr mal drüber nachdenken und dann haben wir auch schon Sachen genommen und dann quasi umgesetzt. Das heißt, da bin ich sehr offen für Vorschläge und du kannst mit dem Buch Eckernöl gerne um die Ecke kommen. Da kann ich mir das nochmal überlegen. Aber im Grunde genommen ist es schon sehr standardisiert und natürlich dann nicht einfach beliebig änderbar.
Okay, also sollte ich mit Bucheckernölherstellern mal einen Werbevertrag haben oder einen Franchise oder einen Vertriebsvertrag, dann komme ich zu dir, davor sicher nicht, weil ich glaube tatsächlich, es ist für eine Fast-Food-Aktion definitiv zu teuer. Lieber Christian, vielen, vielen Dank, das war ein super spannendes Gespräch. Ich halte dir und deinem Team die Daumen, dass Vincent noch viele, viele Menschen begeistert, sowohl mit dem kulinarischen Angebot, aber natürlich auch mit eurer Vision dahinter.
Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte.
Das war's für heute von Food Fact. Was für ein spannender Ausflug in die Welt von Fast Food und pflanzlicher Gastronomie. Also wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie ausnahmsweise mal gerne mit Menschen, die nicht nur schnelles, gutes Essen lieben, sondern auch gute Ideen. Denn ich glaube, Christian geht mit Vincent einen Weg, der nicht nur Aufmerksamkeit verdient, sondern sicher auch ein bisschen Rückenwind. In diesem Sinne, ran an den Burger. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.